Ja, guten Morgen und ganz herzlich willkommen hier heute Morgen zum Gottesdienst in der Hundhurst-Gemeinde. Ich freue mich an diesem schönen Frühlingstag, das schöne Orgelspiel heute Morgen, das Vorspiel und irgendwie mein Herz, das hüpft schon richtig und ja, ich freue mich auf den Gottesdienst heute ganz besonders. Ja, ich möchte heute auch alle ganz besonders begrüßen, die sich hinterher den Gottesdienst anhören werden, online, per WhatsApp oder wie auch immer. Seid alle ganz herzlich gegrüßt. Heute haben wir den zweiten Sonntag nach Ostern. Ich musste selber erstmal nachzählen, aber 2 Wochen ist es schon wieder her. Und der Wochenspruch, ich will ihn jetzt schon mal ein wenig vorwegnehmen, Burkhard wird ihn uns auch noch mal vorlesen. Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ja, sie folgen mir, sagt Christus. Und das ist etwas, was mir die letzte Zeit auch so durch den Kopf gegangen ist. Damit meint er uns, mit dem Folgen, die sich zu ihm bekennen. Aber was heißt, sie folgen mir? Neulich hörte ich eine Predigt und einen Satz, der mir immer wieder durch den Kopf geht. Was möchte Jesus heute durch mich tun? Für mich ist das so ein bisschen so ein Wahlspruch geworden, den ich versuche, mir jeden Morgen einmal durch den Kopf gehen zu lassen, um dafür zu gucken, was möchte Jesus heute durch mich tun? Denn in der Gemeinde, hier heute Morgen, auf der Arbeit, in der Woche jetzt oder auch heute oder auch im privaten Bereich. Ich wünsche uns allen heute hier im Gottesdienst durch die Predigt, die uns unser Pastor Burkhard Ahlers halten wird, dass jeder von uns erkennen mag, was Jesus heute durch jeden von uns tun möchte. Das ist mein Wunsch an uns alle heute Morgen. Ja, Folgendes ist der Gemeinde mitzuteilen. Am Dienstag, ich habe also hier eine recht lange Latte, ich versuche es mal etwas kurz zu halten. Am Dienstag seid ihr herzlich eingeladen zum Gebet um 18 Uhr und anschließend zur Bibelstunde um 19 Uhr im Kaminsaal, hier in unserer Gemeinde, die Termine alle. Am Mittwoch ist um 16 Uhr wieder Teestube. Die Teestube ist ein Treffen von Menschen mit Behinderung, die aus ganz Bremen zusammenkommen, zu miteinander reden, beten, singen, eine biblische Geschichte hören und gemeinsam Kaffee trinken. Wenn ihr da mal Fotos seht in den WhatsApp-Gruppen, auch der Mitarbeiter, das ist ein total bunter Haufen, aber die haben so viel Freude an dem Wort Gottes und der Gemeinschaft, das ist immer einfach herrlich. Wir bitten euch da um Gebet für diese wichtige Arbeit in unserer Gemeinde. Am Donnerstag dann treffen sich die Goldkiddies. Unsere Eltern-Kind-Gruppe um 16 Uhr im Kinderraum. Herzliche Einladung hierzu für alle Eltern mit kleinen Kindern. Also wenn ihr Eltern kennt mit kleinen Kindern, ladet sie herzlich ein. 16 Uhr donnerstags Goldkiddies hier treffen. Nindu hat sich ja auch letzte Woche schon mal etwas vorgestellt. Ja, und Freitag zum Zuhause in Hohen Thor seid ihr auch herzlich eingeladen um 18.30 Uhr zum gemeinsamen Abendessen. Und danach geht es wieder mit dem Abendprogramm dann weiter. Dieses Mal gibt es einen Special Gast auf dem grauen Sofa. Seid ganz gespannt. Und für das Abendessen bitten wir um einen Beitrag zum Buffet. Also am Freitag 18.30 Uhr, auch bei uns. Ja, und am Samstag soll ich 2 Sätze sagen. Da ist nämlich hier der Laden richtig voll, wenn jemand es so sagt. Und zwar, weil wir nämlich so viele Räume haben, wird die Heilsarmee bei uns sein, um 18 Uhr am Samstag. Und die Heilsarmee feiert ihre regionale Festveranstaltung zum Jubiläum, zum 125. Und da möchten sie es gerne in unseren Räumlichkeiten, also sprich hier in der Kirche, machen. Und dazu gibt es am Samstag um 18 Uhr ein Konzert der German Staff Band, der Heilsarmee selber. Das ist eine Bläsermusik, die einfach mit dem deutschen Spielern hier dabei ist und die ist wirklich hervorragend. Ganz herzliche Einladung und dazu ist auch die Kantorei der Gemeinde Aumund-Fegesack hier anwesend. Also ihr merkt, das wird ein ganz großes Event hier am Samstag und das möchte die Heilsarmee nicht nur selber feiern, sondern lädt uns auch ganz herzlich dazu ein. Am Samstag 18 Uhr, seid gern dabei. Ja, herzliche Einladung noch zum Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst gerne noch zum Kirchcafé, stöbern im Kleiderkarussell, auch das soll erwähnt werden. Und auch herzliche Einladung zu unserem nächsten Gottesdienst, nämlich am 21. April, nächsten Sonntag. Dann feiern wir zusammen das Abendmahl mit unserem Pastor Burkhard Ahlers. Ja, und ihr merkt, so langsam geht hier wieder mehr los nach den Ferien. Es gibt einen neuen Rundbrief von Pastor Tanko. Nehmt ihn euch gerne mit. Er bedankt sich ganz herzlich. Wir haben so all das, was ihr in den letzten Wochen und ein, zwei Monaten gespendet habt, jetzt noch einmal an ihn überwiesen. Deswegen bedankt er sich auch für die großzügige Spende, die wir ihm rübergeschickt haben. Ja, dann, ach siehst, das geht noch weiter. Viele Grüße soll ich auch ausrichten von Margret und Manfred Deussen. Sie bedanken sich für die Grüße von euch und grüßen ganz herzlich zurück. Am Ausgang stehen Sigrun Asper und Ingrid Bruns und verteilen von Deussens und auch von Klaus Schulze die Telefonnummern. Ja, und diese würden sich dann über einen Anruf, Brief und Besuch sehr freuen. Also das ist so ein bisschen für euch, wenn ihr Kontakt haben möchtet zu ihnen, dass ihr wisst, wie erreiche ich sie. Nehmt gerne diesen Zettel auch mit. Ja, und zum Abschluss möchte ich noch ganz gern auf die Kollekte hinweisen heute. Die sammeln wir wie immer am Ausgang ein und sie ist für die Gemeindearbeit mit Kindern vorgesehen. Insbesondere natürlich auch für Nindu, die ich hiermit auch ganz herzlich begrüße. Ja, und nächste Woche dann wird die Kollekte für Rosiak sein. Und auch an dieser Stelle schon herzlichen Dank für das, was ihr gebt.
Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir sind hier zusammen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Amen. Ja, Peter hat schon vieles wunderbar abgekündigt, das muss ich nicht wiederholen. Zwei Sachen möchte ich noch mal kurz betonen. Einmal freuen wir uns so sehr, Nindu, dass du da bist und dass es mit dem Kindergottesdienst wieder losgeht. Und da möchte ich gerne noch gleich noch mal für euch beten, bevor ihr rübergeht in den Kinderraum. Und das Zweite, das war auch eine schöne Idee, Peter hat eben gesagt, dass Sigrun und Ingrid, glaube ich, draußen stehen und da Telefonnummern verteilen. Der Gedanke war, wenn Leute wegziehen oder wenn Leute krank sind und nicht mehr hierher kommen können, damit wir sie nicht vergessen, dass wir einfach immer mal wieder Kontaktdaten austauschen für Leute, wo ihr sagt, mit denen will ich in Verbindung bleiben, da bin ich verbunden, Grüße austauschen. Und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, Mensch, der ist doch auch krank oder der würde sich doch auch freuen, wenn man hier jemand anruft, dann meldet euch gerne bei Sigrun oder bei Willi oder bei mir und dass wir uns nicht aus den Augen verlieren. Ja, ich finde das eine schöne Aktion, dass sie dem nachgehen. Ja, so und jetzt wollen wir zusammen das erste Lied singen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte.
Thank you.
bitte euch einmal aufzustehen, wenn das möglich ist, und wir wollen zusammen den Psalm 23 beten, den Psalm vom guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du gekommen bist und du hast gesagt, du bist der gute Hirte und dass wir deine Stimme kennen, weil du redest. Danke für den Psalm 23, der uns das vor Augen hält, dass du immer da bist. Was auch geschieht, deine Güte und Barmherzigkeit werden uns immer folgen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass wir heute Morgen diesen Gottesdienst gemeinsam feiern, dass du gegenwärtig bist. Und wir bitten dich, sprich du heute zu jedem, der heute hier ist. Und wir danken dir auch für die Kinder und den Kindergottesdienst, der wieder startet. Und wir bitten dich auch dort, segne du das Miteinander, dass sie eine fröhliche, gute Zeit haben. Amen. Nehmt wieder Platz. Und wir singen das nächste Lied.
Wir wollen uns erheben und auf die Lesung für den heutigen Sonntag hören. Sie steht in 1. Petrus 2, die Verse 21 bis 25. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.
Ja, und wenn wir das und wenn du das auch von dir sagen kannst und bekennen möchtest, dann darfst du das jetzt gerne tun. Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Und das dürfen wir wissen, wenn wir zu Jesus uns wenden, zu ihm umkehren, dann ist er unser guter Hirte, jeden Tag. Das Thema heute Morgen lautet, umkehren oder untergehen. Das hört sich drastisch an, aber das ist es auch, denn so hat es Jesus gesagt. Drei Punkte habe ich uns heute mitgebracht. Erstens, umkehren zu Gott. Zweitens, umkehren zur Welt. Und drittens, umkehren oder untergehen. Was hat es damit auf sich? Ich möchte noch einmal mit uns beten. Lieber Herr Jesus, so bitte ich dich jetzt, füll du meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde und rühre du unsere Herzen an, dass wir verstehen, was du heute zu uns sagen möchtest. Amen. Umkehren oder untergehen, das klingt drastisch. Aber was soll das bedeuten? Als Jesus anfing zu predigen, da fällt auf, dass das allererste, was er sagte in seiner allerersten Predigt, war, kehrt um zu Gott, tut Buße, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Und weiter sagt er, als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort zwei Männer, Simon, der später Petrus genannt wurde, und sein Bruder Andreas. Die waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Und diese beiden Abschnitte oder diese beiden Worte hier zusammengenommen, das ist das Evangelium auf den Punkt gebracht. Die Botschaft Gottes an die Welt, an jeden Menschen, kehrt euch zu mir. Und die Botschaft an seine Gemeinde, an seine Jünger, geht hin zu den Menschen und gewinnt sie für Gott und sein Reich. Also das ist das Evangelium in einer Nussschale zusammengefasst. Jesus ruft die Menschen zur Umkehr. Und das heißt für ihn immer, er ruft sie zu sich, er ruft sie zu Gott. Und deshalb ist das mit der Umkehr eine gute Sache, eine schöne Sache. Weil Jesus ruft Menschen heraus aus einem Leben ohne Gott, mit vielen Ängsten und ohne Gewissheit, aus Angst vor dem Tod, aus einem Leben ohne Vergebung, ohne Hoffnung auf ewiges Leben, ohne einen wirklichen Sinn. Paulus schreibt das ganz ähnlich im 2. Korintherbrief. Er sagt, als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst dich versöhnen mit Gott, denn du bist es nicht von Geburt an. Die Begriffe Umkehr und Buße, das sagt heute den meisten Menschen gar nichts mehr. Und denen das noch etwas sagt, denen klingt das oft nach etwas Schwerem in den Ohren. Dabei, wenn wir uns diese Worte mal hier anhören, sind Umkehr und Buße etwas zutiefst Positives. Denn Gott lädt uns ein, seine Kinder zu werden. Er lädt uns ein in sein Reich, versöhnt zu sein mit Gott als seine Kinder, erlöst zu sein. Ewiges Leben zu empfangen, ist das eine Strafe oder ist das eine Befreiung? Eine Befreiung. Jesus sagt, tut Buße, kehrt um zu Gott, denn sein Reich ist nahe herbeigekommen. Sein Reich breitet sich aus und du sollst dabei sein. Das ist eine gute Nachricht. Und so heißt es dann weiter hier in Matthäus 4, dass sich diese Botschaft der Umkehr ausbreitete damals wie ein Lauffeuer. Die Menschen kamen zu Jesus gerannt von nah und fern. Jesus zog durch Galiläa, lehrte in den Synagogen und verkündete überall die rettende Botschaft, dass Gottes Reich nun begonnen hat. Er heilte alle Kranken und Leidenden. Bald wurde überall von ihm gesprochen, sogar in Syrien. Man brachte alle Kranken zu ihm. Menschen mit den unterschiedlichsten Leiden, solche, die unter schrecklichen Schmerzen litten, Besessene, Menschen, die Anfälle bekamen und Gelähmte. Jesus heilte sie alle. Große Menschenmengen folgten ihm, wohin er auch ging. Leute aus Galiläa, aus dem Gebiet der 10 Städte, aus Jerusalem und dem ganzen Gebiet von Judäa liefen ihm nach. Auch von der anderen Seite des Jordans kamen sie. Warum kamen diese Leute? Weil sie bei Jesus Heilung und Rettung und Hoffnung fanden. Jesus brachte die rettende Botschaft: Gott will euch retten von diesem todverfallenen Leben. Und alle, die ihr dabei sein wollt, kommt und lasst euch doch retten. Und das ist der erste Punkt, ihr Lieben. Umkehr heißt umkehren zu Gott, heißt Rettung finden. Umkehr predigen heißt deshalb: Ich habe eine gute Nachricht, Gott will uns alle retten von Sünde, Tod und Teufel. Und du darfst, wenn du das noch nicht hast, nochmal ein ganz neues Leben beginnen, als Gotteskind. Und du darfst das ewige Leben geschenkt bekommen von Jesus Christus. Und alles, was dein Leben kaputt macht, was du falsch gemacht hast, Schuld, die du auf dich geladen hast, Friedlosigkeit, sogar Krankheit, Hoffnungslosigkeit, all das möchte Gott dir nehmen, immer mehr. Er möchte dich davon frei machen. Du darfst ihm deshalb alles sagen, alles, was du falsch gemacht hast, denn er vergibt Schuld. Und ihr Lieben, was ist der Haken bei der Sache? Was ist der Preis dafür? Es gibt keinen Haken. Jesus hat sein Leben dafür schon gegeben und starb für dich und mich am Kreuz. Für all unsere Sünde, der Preis für unsere Rettung ist schon bezahlt. Wenn du Gott deine Sünden bekennst, wartet keine Strafe, sondern Vergebung und Neuanfang auf dich. Darum ist der erste Schritt zur Rettung: Lass dir vergeben und werde ein Kind Gottes. Nimm für dich an, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, und ergreife das wirkliche Leben, zu dem du berufen bist. Und dann hat das Ganze erst einen Preis für dich. Und dieser Preis, der heißt: Folge mir nach, sagt Jesus. Lebe mit mir, orientiere dich an mir, lass dich innerlich von mir verwandeln und mit meiner Liebe und mit meinem Geist erfüllen. Dann lebst du ein neues Leben in Freiheit, in Liebe, in Gerechtigkeit. Ein Leben, an dem Gott Freude hat. Und du musst dich nicht länger um dich selber drehen, um dein Auskommen sorgen. Du musst keine krummen Geschäfte mehr machen, um Erfolg zu haben. Du darfst ins Licht treten. Das alles ist Umkehr zu Gott. Das ist nicht bedrohlich. Oder habe ich was vergessen? Der gottlose Mensch, der ohne Gott lebt, findet seinen Schöpfer, findet seine Berufung. Und dann kommt der zweite Punkt. Es gibt nämlich noch eine Umkehr für die, die schon Kinder Gottes geworden sind, für uns Gläubige, wenn du dich dazu zählst. Die zweite Umkehr lautet: Umkehren zur Welt, zu den Menschen. Das ist keine Abkehr von Gott, sondern es ist eine Sendung. Das bedeutet im Klartext: runter von der Insel der Glückseligen, ihr Lieben. Es gibt folgendes weit verbreitetes Phänomen und Problem unter Christen. Da gibt es Studien drüber. Es lautet: Wenn ein Mensch zu Jesus umgekehrt ist und sein Leben als Christ lebt, dann verlässt er immer mehr sein altes Leben und Umfeld und findet ein neues. Er sucht und findet eine Gemeinde, Freunde dort, ein Haus oder Bibelkreis. Sein Leben spielt sich immer mehr unter Christen ab. Und nach wenigen Jahren, nach 3 bis 4 Jahren, haben gläubige Menschen im Normalfall 80-90% weniger Kontakt zu nichtgläubigen Menschen. Und das ist ein Problem. Bald hast du es nur noch mit Christen zu tun. Und da denkt sich mancher: Na, das ist doch wunderbar. Hat Jesus denn nicht auch gesagt, wir sollen nicht mehr weltlich gesinnt sein, sondern geistlich und mithelfen, das Reich Gottes zu bauen? Und findet das denn nicht maßgeblich in der Gemeinde statt? Ihr Lieben, Jesus sprach vom Reich Gottes, das kommen sollte mitten in der Welt. Er sprach nicht von Inseln der Glückseligen, die nur noch unter sich sind, im Meer der Verlorenen. Das soll heißen, wir Christen, wir neigen dazu, es uns gemütlich zu machen mit den Menschen, die das Gleiche glauben und gut finden wie wir selber. Das ist menschlich, aber nicht gesund. Leute, die unbequem sind, die widersprechen, die meiden wir gerne, das hat es schon immer gegeben. Und aus diesem Grunde haben Christen schon immer Kolonien und Gemeinschaften gegründet, wo sie ganz exklusiv sein konnten. Ganz für sich, abgekapselt von der bösen, bösen Welt. Das ist eine Burgmentalität, das ist Rückzug. Sich bloß nicht anstecken an der bösen, bösen Welt, die Abgründe nicht sehen müssen, die Augen verschließen vor der harten Realität. Aber das ist nicht, was Jesus will. Es gibt Gläubige, die haben nur noch christliche Freunde, gehen nur noch zu christlichen Ärzten, kaufen nur noch in Geschäften, die Christen gehören und würden, wenn es das gäbe, am liebsten nur noch christliches Essen essen, christliche Kleider tragen und christliche Luft atmen. Aber das ist nicht gesund. Und ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Jesus hat nicht gesagt, wenn ihr erst mal umgekehrt seid zu Gott, dann bleibt bitte unter euch und gründet christliche Kuschelclubs. Lebt in einer Blase. Stattdessen hat er gesagt, und seine letzten Worte waren das, geht hinaus in alle Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Und in Matthäus 4 sagt er, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott berufen und gewinnen. Das ist deine Berufung als Christ. Wir sind nicht mehr von der Welt, aber immer noch in die Welt gesandt, sogar mehr als zuvor. Wir sollen den Leuten die Liebe Gottes bringen. Und die Welt ist der Ort, wo sich der Glaube bewährt und nicht die Gemeinde. Sonst ist das nur Gefühlsduselei. Und das wissen wir auch, theoretisch. Aber jetzt kommt der Realitätstest. Wann hast du das denn das letzte Mal gemacht? Einen Menschen zu Jesus eingeladen. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Und wann hast du das letzte Mal, wie Jesus hier sagt, sogar einen Menschen für Jesus gewinnen können? Nun geht es dir wahrscheinlich so, wie den meisten Christen in Deutschland in dieser Zeit, und du musst an der Stelle ehrlich sagen, schon länger nicht mehr oder äußerst selten, vielleicht sogar noch nie. Oder du sagst, das fällt mir halt so schwer. Alexander Gard, ein christlicher Publizist aus Berlin, sagt, Europa ist zurzeit die große atheistische Insel im Weltmeer der Religiosität. Europa ist die atheistische Insel im Weltmeer der Religiosität. Das heißt, Glaube, Spiritualität, Religiosität boomt überall auf der Welt. Aber in Europa ist eine Hochburg des Atheismus. Und wie kommt das, ihr Lieben? Das müssen wir einmal verstehen. Liegt das an uns? Liegt das an den Christen? Oder können wir gar nichts dafür? Das kann man so pauschal nicht sagen. Und das kann ich auch über dich nicht sagen. Es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen und auch viele Gründe, für die wir Christen nichts können. Wir leben heute in Europa in einem postchristlichen, das heißt nachchristlichen Zeitalter. Aufklärung und Humanismus, Kommunismus, Atheismus und ich vermute am stärksten der Kapitalismus haben den Leuten eingeredet, dass sie Gott nicht mehr nötig haben. dass der Glaube an Jesus scheinbar überaltert, unwissenschaftlich, naiv und damit überholt ist. Und somit ist es viel schwieriger, in einer nachchristlichen Gesellschaft von Jesus zu reden, als in einer einfach unchristlichen Gesellschaft, die noch nie von ihm gehört hat. Denn die sind offen, die sind neugierig. Aber in unserer Gesellschaft ist das anders. Da sind viele Menschen jeder Art von Spiritualität, fremden Religionen und Esoterik gegenüber total aufgeschlossen und neugierig. Das klingt ja spannend, exotisch, experimentell. Da kann ich neue Selbsterfahrungen machen. Und es gibt scheinbar keinen engen Rahmen, keine Dogmatik, der mich festlegen will und einengen. Aber wenn du mit Jesus kommst, was passiert dann? Dann winken viele gelangweilt ab. Was, Jesus Christus? Im Ernst, das glaubst du immer noch? Wie langweilig. Die Kirche? Wie langweilig, die stirbt doch gerade. Das hatten wir doch schon alles. Viele Menschen in Europa und in Deutschland sind heute immunisiert gegen den christlichen Glauben. Und die Gründe dafür liegen in der Geschichte. Sie liegen auch darin, dass dieser Glaube über Jahrhunderte hinweg total institutionell geworden ist und dass er die längste Zeit vorgeschrieben war. Wusstest du, dass noch bis ins 19. Jahrhundert hinein es Pflicht war, in der Kirche zu sein und seine Kinder taufen zu lassen, bei Strafe, wenn du es nicht gemacht hast, bei Geldstrafe? Aber worum ging es bei dieser institutionalen Kirche oft? Es ging und geht um eine religiöse Grundversorgung, um Betreuungsmentalität. Solange die Leute nur alle schön brav und offiziell in der Kirche waren, getauft, konfirmiert, kirchlich getraut und beerdigt, solange war die Kirche zufrieden. Und solange die Kirche nicht tiefer in das Leben der Leute eingriff, waren die Leute auch zufrieden. Aber der Ruf zu Umkehr, zu echter Nachfolge, zu Bekehrung, zu Mission und Evangelisation, zum Weitersagen, zum Glauben an den einzigen Sohn Gottes, der allein rettet, der Ruf zum Bekennen deiner Schuld, der Ruf zu Vergebung und Wiedergeburt. Wo hört man den? Auf vielen Kanzeln schon, auf vielen Kanzeln aber auch nicht. Und auch die Warnung vor den Dingen, über die wir lieber nicht reden. Die Warnung vor der Hölle und vor Verlorenheit, vor dem jüngsten Gericht. Jesus hat über diese Dinge gesprochen. Nicht um Leute zu verdammen, sondern um sie zu retten aus der Verlorenheit. Die Rede über die Konsequenzen eines Lebens ohne Gott, vor dem Jesus warnt, wo hört man das heute? In der institutionalisierten Volkskirche, die auf Grundversorgung ausgerichtet ist. Da hört man das selten. Es wird oft nicht gefragt, was müssen die Leute von Gott her unbedingt hören und wissen, ob sie es wollen oder nicht. Es wird eher gefragt, was ist heute noch mehrheitsfähig und anschlussfähig? Was wollen die Leute heute hören und was müssen wir alles streichen, weil die Leute es ohnehin nicht mehr glauben können? Mission, Bekehrung ist doch peinlich, ist doch übergriffig. Das streichen wir. Jungfrauengeburt, Jesus, wahrer Gottessohn, leibhaftig auferstanden. Das streichen wir. Wir nicht. Teufel, Hölle, Dämonen? Sünde, Verlorenheit, Gericht? Wer kann denn das noch glauben? Das streichen wir. Schöpfung statt Evolution? Wer glaubt noch dran? Das streichen wir. Aber was bleibt da noch? Was bleibt, wenn wir das Übernatürliche, die Wunder und die Geheimnisse des Glaubens streichen? Was bleibt dann? dann bleibt ein verkrüppelter, kraftloser Glaube, der keine Grundlage mehr hat in den Worten Jesu, auf der Bibel, und die Botschaft wird belanglos und banal. Sie erschöpft sich in Moral, Politik und Klimaschutz, auch wichtige Themen, aber nicht die Kernbotschaft der Kirche, des christlichen Glaubens. Dann verkommt die Kirche zu einer NGO. Sie verliert das Alleinstellungsmerkmal und die Relevanz. Und die Folge ist, die Leute treten aus, weil sie nicht mehr sehen können, wozu sie so eine Kirche noch brauchen. Glaube an Gott geht doch auch ohne. Kirche, die sich anpasst oder die schweigt, die hat schon verloren, die geht unter. Wenn sie nicht Jesus Christus und sein Wort in die Mitte stellt und vollumfänglich verkündet, mit allen Konsequenzen. Wenn wir zurückschauen in die Geschichte, dann erkennen wir deutlich die Gründe und Ursachen für unsere heutige postchristliche Zeit. Aber wir sehen auch, es geht auch anders. Immer wieder, mitten in all dem, gab und gibt es Aufbrüche und Erweckung, wo Jesus gepredigt und seine Liebe gelebt wird. Gerade Europa, die heutige atheistische Insel, wurde einmal das christliche Abendland genannt. Gerade aus Deutschland gingen mal so viele Missionare hervor, die segensreich die Botschaft von Jesus in die ganze Welt trugen, wie aus kaum irgendeinem anderen Land. Unser Land war das Land Luthers und der Reformation, das Land der Erweckungsbewegungen im 18. und 19. Jahrhundert. Aus Deutschland stammen die Herrnhuter, der Pietismus, die innere Mission, christliche Persönlichkeiten wie Johann Sebastian Bach, Paul Gerhardt, Joachim Neander, Matthias Claudius, Hermann Franke, Johann Hinrich Wiechern, Louis Harms, Dietrich Bonhoeffer, die Freikirchenbewegung und vieles, vieles mehr. Erweckung war immer möglich. Und wie ist es heute, ihr Lieben? Gilt das heute noch? Oder ist diese Möglichkeit jetzt, wo Europa einmal postchristlich geworden ist, ein für alle Mal vorbei? Weil die Zeit der flächendeckenden institutionellen Volkskirchen vorbeigeht und sie zu regionalen Minderheitenkirchen schrumpfen. Alexander Gard nennt diese Zeit, in der wir uns befunden haben, aus der wir gekommen sind, die Zeit geerbter Religion. Und diese Zeit geht zu Ende. Früher wurdest du nicht gefragt, ob du warst in der Kirche, weil alle es waren. Aber die Zeit ist vorbei. Heute ist das Zeitalter der frei gewählten und selbst gebastelten Religion. Jeder glaubt, woran er will, woran sie will. Also steht und fällt mit der Institution Volkskirche auch der Glaube an Jesus und das Reich Gottes? Damit sind wir jetzt beim dritten Punkt, umkehren oder untergehen. Umkehren oder untergehen. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt schauen wir auf uns und nicht auf die anderen. Und jetzt wird es persönlich. Das ist nämlich die entscheidende Frage. Ich möchte es kurz halten. Wo entscheidet sich die Frage nach der Umkehr? Auf der Ebene der Chefetage? In den Leitungsgremien der katholischen oder evangelischen Kirche oder der BEK? Oder in den Vorständen der Gemeinden? Nein. Und das landeskirchliche Problem, ist das nur ein Problem der Landeskirche? Geht das Freikirchen nicht genauso an? Doch. Es geht uns alle an. Jede christliche Gemeinde auf der ganzen Welt steht hier am Scheideweg. Und zwar immer, ihr Lieben, zu jeder Zeit, seit es christliche Gemeinden gibt. Die Wahrheit ist die, jede Gemeinde zu jeder Zeit auf der ganzen Welt stirbt von dem Tag an, wo sie aufhört, liebevoll von Jesus weiterzusagen und zu ihm zu rufen. von dem Tag an. Das ist nichts Neues. Das Motto galt immer schon: umkehren zu Gott und den Menschen oder untergehen. Und deshalb schauen wir auf uns selbst. Denn diese Herausforderung, den Glauben wirklich zu leben und weiterzutragen, sie beginnt bei uns ganz persönlich, in unserem Herzen und nirgendwo anders. Wenn ich als Gläubiger den Auftrag Jesu nicht lebe oder nicht mehr lebe, mit Leuten über ihn zu reden, dann fängt meine Gemeinde, meine Kirche an, darunter zu leiden und abzusterben. Wenn wir nur unter uns bleiben. Und wenn ich das schon längere Zeit nicht mehr tue, dann liegt mein Umfeld schon länger brach. Dann ist Gemeinde und Kirche nur noch Sterbebegleitung, ihr Lieben. Dann ist es ein langsames Sterben, bis der Letzte von uns das Licht ausmacht. So lange, bis wir umkehren und wieder anfangen. Genau so lange. Und das ist die gute Nachricht. Weil Umkehr ist jederzeit möglich. Eine gerade erschienene Studie über das Wachstum von Freikirchen in Deutschland kommt zu einem völlig ernüchternden Bild, ihr Lieben. Gerade Freikirchen sind doch dafür bekannt, dass sie für Evangelisation und Mission stehen, aber sie treten auf der Stelle. Im Durchschnitt kommen in den Freikirchen in Deutschland pro Gemeinde und Jahr gerade einmal 0,7 Personen durch Bekehrung an Jesus Christus zum Glauben. Durchschnittlich 0,7 Personen pro freikirchliche Gemeinde im ganzen Jahr. Und da, wo Wachstum wahrgenommen wird, ist es in den meisten Fällen nicht Bekehrungswachstum, sondern Transferwachstum. Da wechseln die Christen von einer Gemeinde zur anderen Gemeinde. Und das Karussell dreht sich. Und es ist ganz offensichtlich, das Christentum in Deutschland erlebt seit Jahrzehnten einen stetig fortschreitenden Rückgang, eine Krise. Aber ehrlich gesagt, Krisen sind oft der Moment, wo wir aufwachen können und wo wir umkehren dürfen. Sie sind die Stunde, wo es drauf ankommt, wie wir uns entscheiden, und eine gute Voraussetzung für Neuanfang. Aber nur, wenn wir uns den Auftrag Jesu wirklich zu Herzen nehmen und befolgen. Wir können dadurch nicht den gesellschaftlichen Megatrend für Kirchenaustritte stoppen, aber was können wir tun? Wir wissen ja, bei Jesus geht es sowieso immer nur um den einzelnen Menschen. Er sagt, die 99, die lass mal ruhig, die sind ja schon im Stall. Ich gehe dem einen nach. Es geht von Herz zu Herz und von einem Menschen zu einem anderen. Es ist noch nie von der Institution zur Masse übergeschwappt. Eine Volkskirche, in der jeder als gläubig angesehen wurde, weil er Mitglied war, war immer schon eine Illusion. Aber genau da liegt die Chance. Wenn das Folgende wieder in mir und dir lebendig wird und ist, diese zwei Punkte: zuerst die Liebe Jesu zu mir, berührt sie mich. Und dann die Liebe Jesu zu den verlorenen Menschen, berührt sie mich. Sie muss mich wieder neu erfassen. Diese Liebe muss mich ergreifen. Diese Liebe kann ich nicht machen, aber ich kann um sie beten. Wir können um sie beten und sagen: Herr Jesus, füll mich neu mit deiner Retterliebe. Ich bin lau geworden, aber lass mich wieder die Menschen mit deinen Augen sehen und mit deinem Herzen lieben und mit meinen Füßen zu ihnen hingehen. Die Frage ist immer die erste: Bin ich noch in Jesus oder muss ich wieder zu ihm umkehren im Innersten? Muss ich Buße tun und ihm bekennen, wo ich ihn nicht liebe und nicht vertraue, sondern mein Herz an andere Dinge hänge? Das ist die Umkehr zu Gott. Und das Zweite, die Umkehr zu den Menschen. Bekenne ich persönlich Jesus meine missionarische Trägheit, meinen Unwillen, umzukehren zu den Menschen? Sag ich, Herr, ich hab's versäumt. Das war mir nicht wichtig. Oder ich habe mich von meiner Menschenfurcht lähmen lassen und ich habe dich nicht um Hilfe gebeten. Ich habe dem Unglauben mehr geglaubt als dir. Ich habe es mir auf der Insel der Glückseligen gemütlich gemacht. Aber jetzt möchte ich umkehren zu den Menschen, zu denen du mich sendest, runter von dieser Insel. Ich will die Freundschaften zu meinen nichtchristlichen Nachbarn, zu meinen Arbeitskollegen und Freunden wieder aufnehmen und will sie auf dich hinweisen. Ich will Menschen, die dich noch nicht kennen, in die Gemeinde oder den Hauskreis einladen und mitnehmen und für sie beten. Wo stehst du persönlich? Und ihr Lieben, wo stehen wir als Gemeinde? Mir ist etwas bewusst geworden. Wir sind lange nicht mehr auf die Straße gegangen. Und mir tut das persönlich leid, dass ich euch in der letzten Zeit nicht mehr dazu ermutigt habe und angeleitet habe. Und ich möchte euch an der Stelle um Entschuldigung bitten. Das war zu wenig. Und ich bin Pastor dieser Gemeinde. Ich möchte aber umkehren und es wieder besser machen, und zwar nicht alleine, sondern gemeinsam mit euch, mit dir. Und ich möchte dich deswegen heute dazu einladen und auffordern, lass uns das wieder tun, ganz konkret. Und wir haben unseren Freitag, das Zuhause in Hohentor. Und dieses Zuhause soll nicht nur ein Zuhause für dich und mich sein, soll kein Kuschelclub sein. Wir haben dort jetzt schon eine wunderbare Gemeinschaft und ich liebe es, dahin zu gehen und euch Gemeinschaft zu haben, zu essen, zu trinken und den Glauben zu teilen. Aber ich möchte gerne auch die Leute in unserem Stadtteil, in unserer Nachbarschaft dazu einladen. Und ich habe mir vorgenommen, ab jetzt jeden Freitag eine Stunde vorher da zu sein und zwischen 17 und 18 Uhr hier in den Straßen herumzulaufen und Leute zu fragen, ob ich sie zum Abendessen einladen darf in die Gemeinde. Und wenn du das auch möchtest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mitkommst. Oder wenn du bei dir zu Hause in deiner Nachbarschaft dazu einlädst. Ich möchte gerne zum Schluss mit uns beten. Lieber Herr Jesus, du lädst Menschen zu dir ein. Und du hast auch mich eingeladen, dein Kind zu sein, und ich durfte es werden. Ich bin deiner Einladung gefolgt, weil liebe Christen mir von dir erzählt haben. Und ich bekenne dir, wo ich es versäumt habe, selber zu dir einzuladen. Und das tut mir leid. Ich danke dir aber, dass du meine und unsere Versäumnisse vergibst. Und wir bitten dich, Herr Jesus, schenke uns neuen Mut und Liebe und Treue, es besser zu machen. Führe uns zu den Menschen, die du rufen willst, zu denen, die schon offen sind und auf dich warten, und zu denen, die du noch durch uns öffnen willst. Danke für deine Treue und Liebe zu mir und allen Menschen, dass du uns immer noch die Treue hältst und mit uns weitermachst. Jesus, du bist unser Herr und Gott. Wir lieben dich und wir wollen dir nachfolgen in deiner Kraft. Amen. Nehmen wir uns noch einen Moment der Stille.
Wir wollen uns erheben und Fürbitte halten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Predigt hier heute Morgen. Und wir danken dir, dass du immer bei uns bist und uns in deiner Hand hältst. Und wir bitten dich, dass du uns hier von unserer kleinen Insel der Glückseligkeit runterholst, dass wir in die Welt gehen, in unsere Umgebung, von dir weitersagen, das tun, was du von uns erwartest und was du uns gesagt hast in deinem Wort. Und Herr Jesus, wir danken dir, wenn wir Fehler gemacht haben, dass wir sie vor dich bringen dürfen und dass du sie uns vergibst. Wir bitten dich für Demut untereinander hier bei uns und dass wir einander achten, wie du es uns gelehrt hast, und schenke du Einheit unter uns. Mache du uns ruhig vor dir, dass wir auf dich hören, ganz persönlich in den Familien, in der Gemeinde, in Bremen und in der ganzen Welt. Und schenke du, dass wir in diese Welt gehen und von dir weitersagen. Wir bitten dich für die Singles und Alleinstehenden, sei du bei ihnen. Wir danken dir, dass du dich uns offenbaren willst, wenn wir dich von ganzem Herzen suchen, und so erfülle du uns mit deiner Liebe, Kraft, Freude, Hoffnung und Trost, den du schenken möchtest. Insbesondere bitten wir dich für unsere Kranken hier in der Gemeinde, stärke und tröste du sie. Wir bitten dich heute Morgen auch für dein Volk Israel, dass du es in all der Anfeindung von außen bewahrst und dass es dich als ihren Gott erkennt. Wir bitten dich für unsere Missionare, Schröders und Rosiaks und Pastor Tanko. Schenke du, dass sie Frucht sehen dürfen und bewahre du sie. Und Herr Jesus, wir bitten dich in dieser unruhigen Zeit, dass du uns beschützt und bewahrst. Wir bitten dich, dass du dem Krieg in Israel jetzt und in der Ukraine und überall auf der Welt Einhalt gebietest. Du bist der Herr, du kannst es tun. Wir bitten dich für alle Christen, die Verfolgung leiden. Stärke und bewahre du sie. Und wir bitten dich hier heute Morgen, dass du uns mit deinem Heiligen Geist füllst und deine Liebe durch uns scheint. Und alles, was wir noch auf dem Herzen haben, wollen wir in die Worte fassen, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen. Der Friede Gottes, der größer ist als unsere Vernunft, der komme auf uns. Und bewahre dein Herz und deine Sinne in Jesus Christus an jedem Tag. Geh hin in seinem Frieden. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und singen das Schlusslied Großer Gott, wir loben dich.
Thank you.
So, ihr Lieben, der Gottesdienst ist jetzt zu Ende. Ich lade euch noch herzlich ein ins Gemeindehaus zum Kaffee trinken, zur Gemeinschaft. Habt noch eine gute Zeit zusammen und ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Tschüss.